Wir haben zu dem Weihnachtsgottesdienst mit dem Flyer eingeladen. Freude steht da drauf. Und der ist ganz bewusst auch so schön gestaltet in roten, in warmen Farben. Da hat es zwei Kerzen drauf, die aus dem Kerzenständer mit rausscheinen. Und soll so gut wie möglich diese Freude zum Ausdruck kommen und diese Ruhe und so. Ich weiß nicht, wie ihr die Vorweihnachtszeit erlebt habt. Bei wem war die Vorweihnachtszeit eher besinnlich und ruhig, relaxed? Darf ich mal? Okay, gut. Wer hat die Weihnachtszeit eher gegenteilig erlebt, eher wegen hektisch und viel los? Okay, erstaunlich. Das ist gar nicht so ein starkes Übergewicht. Ich hätte jetzt gedacht, so wie ich zumindest die Leute um mich herum beobachtet habe, dass sie doch sehr intensiv irgendwie am Umstressen sind, würde man sagen, in der Weihnachtszeit. Und eigentlich von diesem ruhigen, andächtigen eher wenig zu spüren ist. Und ich glaube, manchmal macht man sich auch irgendwas vor, weil man weiß schon, es kommt alles Mögliche vor Weihnachten noch. Aber es muss auch Keksli und es müssen Gemütlichkeit da sein, es muss Glühwein und Geschenke und alles Mögliche drumherum sein. Und dann ist die Freude erst richtig da. Aber oftmals schaffen wir das irgendwie gar nicht mit der Freude und mit der Ruhe und mit dem Relaxen und mit der Harmonie und mit dem harmonischen Verwandtschaftstreffen und so weiter. Das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und ich überlege immer, Mensch, an was liegt das und warum stömen wir immer wieder an den Stellen an? Und wenn ich heute Morgen über Freude predigen will, dann muss ich dazu ein bisschen weiter ausholen, warum wir immer Dinge oder oftmals Dinge probieren und es einfach irgendwie nicht so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen. Ich hoffe, das ist für euch okay, wenn ich da ein bisschen aushole dazu. Also dieses Versuchen, dieses Ringen, Dinge zu erreichen und trotzdem zu merken, ich schaff's einfach nicht aus mir heraus. Ich glaube, das steckt in uns irgendwie drin. Und wenn wir uns als ganze Menschheit anschauen, wenn wir mal quasi einen Schritt zurückgehen und so aus der Metaebene von oben uns angucken, wie wir leben, dann muss ich sagen, ist diese Unfähigkeit, Dinge zu tun und so zu leben, wie wir es wollen, schon sehr verstörend. Wenn wir zum Beispiel an die Politik, ans Weltgeschehen denken, in den vergangenen Wochen war immer wieder mal ein Bericht zu lesen über Recherchegefängnisse, über Foltergefängnisse. Man hat die recherchiert, vielleicht können wir mal da ein Bild sehen dazu. Dort wurden scheinbar Menschen gefoltert, um bestimmte Zeugenaussagen aus ihnen herauszupressen, die scheinbare Nachfolger von diesem Prediger Gülen belasten und sie dann verurteilt werden konnten. Das heißt, Menschen wurden misshandelt, Menschen wurden scheinbar gefoltert. Und wir gehen in das Land zum Ferien machen und liegen am Strand und das passiert so in unserer Nähe. Und wenn wir über Folter reden, dann müssen wir ja nicht nur in die Türkei schauen. Die USA hatte den Skandal am Hals mit Waterboarding und so, wo man foltert für den guten Zweck quasi zur Abwehr von irgendwelchen Terrorismusakten. Also ich sage das in dicken Anführungsstrichen. Oder wenn ich in mein Heimatland nach Deutschland schaue, wo der Rechtsradikalismus immer mehr zunimmt und man immer mehr wieder auf das Völkische schaut, America first, ist ja auch nichts anderes, als nur man schaut auf sich und auf dieses Völkische, wir sind besser als die anderen. Und ich muss mich noch daran erinnern, dass mein Großvater auf dem Wäscheplatz am Ende des Krieges vor den Augen meiner Mutter und ihrer Schwestern vom Feind erschossen wurde, weil das Völkische damals so hoch gekocht wurde. Also das ist irgendwo, finde ich, dramatisch, wenn man daran denkt. Ich will von Diktatoren in Afrika, von Kindersoldaten und all dem gar nicht anfangen. Und es tut mir leid, wenn ich da jetzt so schlimme Themen gerade benenne an der Weihnachtsfeier. Aber ich glaube, dass das ganz viel mit dieser letztendlichen Freude, und da komme ich nachher auch noch drauf, zu tun hat. Es ist erschreckend, dass wir Menschen nicht fähig sind, so zu leben, wie wir es eigentlich wollen. Und dass Gewalt, dass Folter und so weiter immer noch und immer wieder Mittel sind, mit denen Menschen sich versuchen, Ziele zu erreichen. Wir gehen mal ein Stück näher zu uns ran, zu unserer Wirtschaft. Klar müssen Gewinne gemacht werden, aber auch da merken wir, wie immer wieder Grenzen überschritten werden und wie Dinge getan werden, wo wir sagen müssen, das geht irgendwie gar nicht. Ich habe in der letzten Woche eine kleine Werbung gelesen, um das ganz klein zu machen, von einem Anbieter aus Deutschland. Darf man das Bild vielleicht gerade sehen dazu? Da geht es um Multimedia-Anwendungen mit Glasfaserkabel, ein Mega-Download-Geschwindigkeit, Mega-Upload-Geschwindigkeit. Und das Ganze gibt es für 19,95 pro Monat. Da habe ich gedacht, das ist der Hammer. Also das, da muss ich wechseln. Gell? Wenn du hinschaust, ganz unten, man kann es fast nicht mehr lesen, ab dem siebten Monat für 59,95. Ja? Ab dem siebten Monat, statt 19, dann 54. Also ich finde, ich persönlich finde, also da sind die Grenzen des Anstands mehr als überschritten. Und mein, wenn wir an den Dieselskandal denken in Deutschland, wo man einfach versucht zu schummeln, wenn wir an dritte Länder denken, die ausgebeutet werden, um die Rohstoffe zu kriegen. Also in der Wirtschaft sieht es nicht besser aus als in der Politik. Gehen wir noch näher ran, gehen wir an uns selbst, an die Umwelt. Ein Umweltgipfel jagt den anderen Umweltgipfel und trotzdem sehen wir immer wieder, wir kriegen es nicht auf die Reihe. Immer wieder werden die Klimaziele nicht erreicht und man steht da und denkt, jetzt müssen wir was Neues beschließen. Und in den Medien sehen wir dann solche Bilder und wir merken, das, was wir wollen, wir schaffen es nicht. Wir machen unsere Lebensgrundlage, die Lebensgrundlage unserer Kinder kaputt. Vielleicht aus sicherlich aus wirtschaftlichen Interessen, aber oftmals auch einfach aus bloßer Faulheit oder aus der Unfähigkeit, unser Leben zu ändern und Verhaltensweisen abzustellen. Gehen wir noch näher an uns ran, gehen wir an unsere Beziehungen. Wie viele von uns wollen eine gute Ehe führen, wollen ein guter Partner für den anderen sein? Wie viele von uns wollen ein guter Vater sein oder eine gute Mutter sein? Und wir merken irgendwie, wir stehen da an, wir kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe. Wir schaffen das einfach nicht aus uns selbst raus. Wir als Menschen, als Menschheit, wir sind einfach zu schwach. Wir stehen an unserer eigenen Begrenztheit. Und die Bibel hat dann ein Wort dafür, die nennt das Sünde. Das ist so ein Urvirus, der irgendwie in uns drinsteckt. Wir wollen, aber wir kriegen es einfach nicht hin, weil es irgendwie in uns drinsteckt. Und dieser dramatische Virus, den wir als Menschheit einfach in uns tragen, der führt dazu, dass wir nicht so leben können, wie wir eigentlich wollen und wie wir eigentlich sollen. Ich habe deshalb diese unangenehmen Themen auch so klar benannt, weil ich es umso schöner, umso wichtiger, umso wertvoller finde, weil genau hier die Botschaft von Weihnachten ansetzt. Genau an dem Punkt, wo wir sehen, wir schaffen das einfach nicht mehr. Die Geburt von Jesus als Menschensohn und als Gottessohn vor 2000 Jahren, der hat genau in diese Unfähigkeit, dass wir so leben können, wie wir eigentlich sollen und wollen, hinein Hoffnung gebracht. Und ich möchte euch einen Bibelvers lesen aus der Weihnachtsgeschichte, die wir vorher auch gehört haben. In meiner Bibel ist der rot angestrichen. Das ist so ein ganz zentraler Vers in dieser Weihnachtsgeschichte. Und der heißt, und sie, da ist über Maria die Rede, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist diese große, hoffnungsvolle, freudige Botschaft, dass an Weihnachten der geboren wurde, der in unsere Unbegrenztheit, in unsere Unfähigkeit reinkommt und der uns rettet. Der Name Jesus allein, der bedeutet schon, der Herr rettet. Also da kommt einer von außen als vollkommener Gott, kommt in unsere sündige Menschheit und macht es möglich, dass wir aus unserer Begrenztheit, aus unserer Unfähigkeit raus können. Ungefähr als 30-Jähriger ist Jesus ja dann später ans Kreuz genagelt worden und hat stellvertretend für unsere Sünde, für diese Unfähigkeit das Leben gegeben und hat für uns bezahlt. Deshalb finde ich, an Weihnachten wird so klar sichtbar, Gott entscheidet sich dazu, unsere Hoffnungslosigkeit zu durchbrechen und uns wieder Hoffnung zu geben. Seine Liebe wird da so deutlich sichtbar. Er überlässt uns als Menschheit nicht einfach unserem Schicksal. Wenn ich mir vorstelle, wir wären ohne Gott, wir wären ohne dieses rettende Eingreifen Gottes, ich glaube, dass wir ganz düsteren Zeiten entgegengehen würden. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschheit im Chaos enden würde, wenn nicht diese liebende Zuwendung Gottes passiert wäre. Das ist der wahre Grund von Weihnachten. Und ich möchte euch jetzt ein Weihnachtslied, also nur den Text vorlesen, der das, finde ich, ganz markant auf den Punkt bringt. Kennt ihr bestimmt das Weihnachtslied? Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzähl's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das ist die wahre Freude an Weihnachten, dass Jesus gekommen ist und uns aus dieser unsäglichen Lage befreit hat. Und in der Weihnachtsgeschichte lesen wir auch, dass das nicht so eine spontane Laune vielleicht von Gott war, der irgendwie an einem guten Tag gedacht hat, naja, komm, dann machen wir das jetzt, sondern das ist eigentlich schon etwas, was sich über Jahrhunderte angekündigt hat, das man aber wahrscheinlich erst dann verstanden hat, als Jesus wirklich auf die Welt gekommen ist. Matthäus zitiert in der Geschichte Verse aus Jesaja 7, Vers 14 und Jesaja hat schon hunderte Jahre vorher seine prophetischen Worte aufgeschrieben. Schon da hieß es, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel, und das bedeutet übersetzt, Gott mit uns nennen. Er zitiert nachher nochmal, auch wie eine Stelle aus Psalm 130, Vers 8, da heißt es, ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Also dieses Erlösen ist schon lang vorher im Prinzip geplant, aber an diesem Tag, an Weihnachten, da ist es Wirklichkeit geworden. Da ist wirklich dieser Mensch, dieser Gottessohn geboren worden. Und das ist der wahre Grund der Weihnachtsfreude. Ich glaube, mit einem Beleg dafür, dass das ein so wichtiges Geschehen ist, das ist auch, dass die Engel in dem Zusammenhang, in dieser Geschichte, in diesen Beschreibungen ganz extrem oft erwähnt werden. Und das ist ein Geschehen, das über die Menschen hinaus, auch in der unsichtbaren Welt, in der Engelwelt, etwas ganz Außergewöhnliches war. Ich lese euch mal ein paar Stellen vor in dem Zusammenhang der Geburt von Jesus, wo von Engeln die Rede ist. In Lukas 1, Vers 11 geht es schon los, da wird Zacharias einem alten Mann durch einen Engel gesagt, dass er ein Kind, dass seine Frau ein Kind bekommen wird. Und der wird Johannes der Täufer sein, der später Jesus den Weg bereitet hat. Da war nur ein Engel schon am Ball. Dann, das kennen wir sicherlich alle, die Begegnung von dem Engel mit Maria in Lukas 1, 28, wo der Engel ihr sagt, dass sie schwanger werden wird und ein Kind bekommt. Dann später redet ein Engel zu Josef, das haben wir vorher in der Weihnachtsgeschichte gehört, dass er seine schwangere Frau nicht verlassen soll. Dann später die Hirten, die werden von Engeln aufgefordert, mit in den Lobpreis einzusteigen. Später bekommt dann Josef die Anweisung von einem Engel, die junge Familie nach Ägypten in Sicherheit zu bringen, weil eben der König Herodes keine guten Absichten hatte. Und ich finde, das zeigt schon deutlich, also da ist wirklich etwas Außergewöhnliches im Gange, wenn sogar so viel in der unsichtbaren Welt, in der Himmelswelt, in der Welt der Engel passiert. Und sicherlich die bekanntesten Verse sind die, wenn wir von Engeln reden, aus der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, wo es heißt: Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Sie lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. Also man könnte sagen, Himmel und Erde sind miteinander begeistert über dieses wunderbare Geschehen, das an Weihnachten passiert ist. Am Anfang des Gottesdienstes, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, haben wir das Lied gesungen, Freue dich Welt, diese Aufforderung. Und hier in Matthäus lesen wir den Vers, da kannte ihre Freude keine Grenzen. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, eben, warum wir sagen, wir wollen auch in Musik dieser Tatsache einfach Ausdruck geben, dieser Freude über dieses wunderbare Geschehen, das an Weihnachten passiert ist. Schauen wir uns noch ein paar Zeichen der Freude an, die wir nachher beobachten können. Ein Zeichen der Freude ist Musik. Und im Neuen Testament wird wenig über Musik gesprochen. Das ist erstaunlich. Es gibt nur ganz wenige Stellen. Paulus redet mal davon, singet dem Herrn still in eurem Herzen. Das ist eine der wenigen Stellen im Neuen Testament. Dann lesen wir aber von der Maria und auch von der Elisabeth, dass sie einen Lobgesang angestimmt haben, als sie schwanger geworden sind. Wir lesen davon, dass Jesus mit seinen Jüngern die Danklieder gesungen hat. Die Offenbarung spricht noch ein bisschen über Singen. Aber sonst ist da wenig über Musik zu lesen. Aber hier an Weihnachten, da sind die Engel, da sind die Heerscharen, da sind die Hirten, da sind alle möglichen Leute mit dabei, die Weisen aus dem Morgenland. Und da wird gesungen. Und das ist zum Glück auch in unserer Gemeinde so, habt ihr sicherlich auch gemerkt, wenn ihr heute vielleicht zum ersten Mal bei uns zu Gast seid. Bei uns wird viel gesungen, bei uns werden auch ganz unterschiedliche Sachen gesungen. Da singt man Stille Nacht auch mal im Viervierteltakt und ein anderes Weihnachtslied auf Englisch und so. Weil uns Musik und weil uns die Freude einfach wichtig ist und weil die Freude natürlich auch Ausdrucksmöglichkeiten braucht. Eine andere Ausdrucksmöglichkeit war die Anbetung. Zum Beispiel, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, sie haben man liest zumindest nicht, dass sie gesungen haben, sondern da ist wahrscheinlich eher so Anbetung im Stillen passiert. Die niedergekniet sind, die ihre Geschenke übergeben haben und sie beteten an. Also Anbetung muss nicht immer mit Musik verbunden sein. Das kann auch ganz im Stillen passieren. Und Geschenke gehören mit dazu, auch zum Ausdruck der Freude. Die Weisen aus dem Morgenland haben Weihrauch, Gold und Myrrhe mitgebracht und haben die dem Kind geschenkt. Und das waren wertvolle Geschenke damals natürlich. Und das hat natürlich den Grund, warum wir uns an Weihnachten auch mit beschenken. Aber ich glaube, dass das damals einfach auch ein Stück symbolische Zeichen waren der Dankbarkeit. Wer Freude empfindet, wer dankbar ist, glaube ich automatisch, der wird auch großzügig. Und ich glaube, dass der auch gerne dann eben anderen Freude macht und anderen Geschenke macht. Und das war auch eine Art von Ausdruck der Freude. Jetzt finde ich noch spannend, wie reagieren die Personen, die an diesem Geschehen beteiligt sind, über diese Freude? Wie reagieren die? Wir lesen als erstes, oder nicht als erstes, aber wir lesen von Herodes, dem damaligen Herrscher, der die Verantwortung für diese Region getragen hat, dass er Angst bekommen hat. Und der hat nicht nur Angst gehabt, der hat richtig Panik gekriegt. Der hat um seine weltliche Macht gefürchtet, hat einen Kindermord dramatisch angezettelt, hat niedergemetzelt, einfach weil er sich nicht anders zu helfen musste und hat überhaupt nicht verstanden, dieser König, der kommt. Das ist kein König, der mit militärischen Kräften kommt und der niedermetzelt, sondern das ist ein König, der in Demut kommt und der auf einer ganz anderen Dimension kommt. Also Herodes hat das überhaupt nicht verstanden und er hat komplett, finde ich jetzt, falsch reagiert. Dann lesen wir von das Volk. Das Volk wurde von dem Regierenden damals angestiftet und das Volk fürchtete sich, heißt es jetzt bei Luther, in der Übersetzung, die wir gehört haben, war es etwas anders benannt, aber die haben sich anstecken lassen von der Panik und haben auch nicht begriffen, worum es geht. Dann haben wir noch eine Gruppe, die ist beschrieben, die Ausländer, also diese Weisen aus dem Morgenland, die haben verstanden, worum es geht. Die hatten irgendwie eine Antenne dafür. Die waren sensibel dafür. Die haben begriffen, da passiert jetzt was Außerordentliches. Und die haben sich niedergekniet vor diesem neuen König. Dann lesen wir von den Hirten, einfache Leute auf dem Feld draußen. Die sind neugierig geworden. Die haben da gehört, da ist was los. Und die Engel fangen an und die werden neugierig. Und die gehen hin. Und die schauen, was da ist. Und sie sind nachher mit dabei. Und ich glaube, dass sie auch ein ganzes Stück verstanden haben, worum es da geht und was da Weltbewegendes passiert ist. Dann für mich jetzt eher traurig, die Schriftgelehrten, also die theologischen Personen, die werden nicht mal erwähnt. Die checken das überhaupt nicht. Die kriegen gar nicht mit, was da passiert. Oder sie haben so schwach reagiert, es war nicht erwähnenswert. Die kommen überhaupt nicht vor. Und dann natürlich Josef und Maria. Ich glaube, dass die sich ganz komisch vorgekommen sind in dieser Geschichte. Also ich stelle mir natürlich immer vor, ich wäre Josef. Was würde ich als Josef denken, wenn meine Frau auf einmal schwanger ist, aber ich war es nicht. Und sie sagt, ein anderer war es auch nicht, und zwar der Heilige Geist. Ja. Also ich glaube, dass Josef sich ganz komisch gefühlt haben wird. Und ich kann mich da eher in den Josef hineinversetzen, viele von euch wahrscheinlich eher in die Maria. Auch sie wird sich sicherlich wird viele Fragen offen gehabt haben, wie das so gegangen ist. Aber sie haben nicht dagegen angekämpft, sondern sie waren bereit dazu und haben Gott an sich wirken lassen. Sie haben sich als Werkzeug von ihm gebrauchen lassen. Und auch wenn sie es nicht wirklich verstanden haben, dann haben sie sich Gott ergeben und waren ihre Werkzeuge. Und ich finde, da sind wir jetzt dann auch an der Stelle, wo wir uns selber fragen dürfen und auch müssen. Wie stehen wir dazu? Wie reagieren wir darauf? Nehmen wir es halt zur Kenntnis? Es ist halt Tradition, wir sind im christlichen Abendland aufgewachsen, in der Schweiz ist das halt so, erster Weihnachtsfeiertag macht man halt. Oder man kann natürlich auch komplett ablehnen und sagen, das ist völliger Quatsch, das sind irgendwelche theologischen Hilfsmittel, mit denen man schwachen Menschen versucht, irgendwo noch einen Halt im Leben zu bieten, an irgendwas muss man ja glauben. Oder sagst du vielleicht, ich glaube das. Vielleicht hast du das schon vor vielen Jahren gesagt, ich glaube das und ich ergreife dieses gnädige Handausstrecken Gottes mir gegenüber und ich öffne mein Leben und ich lebe mit ihm, dann kann ich dir dazu nur gratulieren, weil ich bin überzeugt davon, dass es die beste Art auf das Angebot Gottes zu reagieren. Das ist wunderbar. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dass du es so machst, wie die Hirten das gemacht haben. Die haben gehört, die haben wahrscheinlich, und das behaupte ich auch nicht von mir, die haben wahrscheinlich nicht wirklich alles begriffen, was dort geht, aber sie waren neugierig und sie sind hingegangen und sie haben sich das Ganze mal angeschaut. Und sie haben in dem Hingehen, in dem Anschauen, in dem Beschäftigen damit, in dem sich Öffnen dafür, dann wohl auch verstanden, worum es geht, weil sie in dem Lobpreis nachher bei den Engeln mit dabei waren. Und ich wünsche dir, dass du diese tiefe Berührung Gottes durch dieses wunderbare Geschenk, das Jesus gemacht hat, dass du das auch erleben darfst. Vielleicht wird dieses Weihnachtsfest für dich zu so einem Punkt, wo du sagst, ich will wie die Hirten hingehen. Ich will einfach mal neugierig sein und ich will mich mal dafür interessieren und mal schauen, was steckt dahinter. Ich möchte dazu viel Mut machen. Wenn da Fragen sind, darfst du gerne auf mich zukommen, dürfen Sie gerne kommen. Wir können was abmachen, miteinander darüber reden. Oder vielleicht haben auch Bekannte, Freunde, Verwandte dich mitgebracht in den Gottesdienst. Dann hau sie doch an, frag sie doch. Mach's wie die Hirten damals und mach dich einfach neugierig auf den Weg. Und dann kannst du selber immer noch entscheiden, ob es richtig ist oder nicht. Und wer diesen Schritt schon gegangen ist, ich denke, der kann sich mitfreuen schon, der hat das schon ergriffen. Und ich möchte jetzt gerne für alle, egal ob du den Schritt schon mal zu Gott hingemacht hast, dich geöffnet hast oder ob du es vielleicht noch nicht gemacht hast, ich möchte gern noch mit diesem wunderbaren Retter jetzt auch noch reden. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gnädig bist, dass du dich erbarmt hast über uns als Menschheit, dass du, obwohl du die Abgründe unserer Seele und unseres Menschseins siehst und sicherlich an vielen Orten auf dieser Welt leidest, wenn du die Zustände anschaust, dass es nicht beim Zuschauen geblieben ist, sondern dass du dein Liebstes, deinen Sohn geschenkt hast und dass das vor knapp 2000 Jahren Wirklichkeit geworden ist, dass wir uns da heute auch dran erinnern dürfen. Und Vater im Himmel, wir wollen danken für diese für uns unbegreifliche Liebe, die du uns in diesem Schritt gezeigt hast. Vater, und ich will auch beten für jeden, der jetzt am Überlegen ist, ob das richtig ist und ob das wirklich wahr sein kann. Ich bete, dass du dich in deiner Fülle offenbarst, dass du gnädig durch die Reihen gehst, dass du Herzen anrührst und dass du die ausgestreckten Hände jetzt auch ergreifst, wo Menschen im Geist sagen, ich will deine liebende, rettende Hand ergreifen. Dein Angebot ist wunderbar und uns fehlen oftmals die Worte, das überhaupt irgendwie auszudrücken.